NDR Info. Die Reportage.
Redende Steine und friesische Bräuche. Bestattungskultur auf der Insel Föhr. Eine Reportage von Elin Rostek-Hinrichsen.
Für die Feddersens beginnt dieser Tag auf der Insel Föhr mit einer seltsamen Art körperlicher Betätigung. Wir bauen jetzt erstmal alles auf. Ihr weißer Sprinter steht mit offenen Türen hinter der Kirche des kleinen Örtchens Niblum, direkt am Eingang zur Sakristei. Die Feddersens laden die Utensilien aus, die sie für eine würdige Beerdigung brauchen. Große Kerzenständer aus Silber schleppen sie, schwere Lorbeerbäume aus Plastik, dazu Hocker, einen Stuhl und einen großen Karton, aus dem allerlei hervorlugt.
Der Gärtner auch noch gar nicht da. Ich dachte, der fährt vor uns her, aber der Gärtner...
Auf den Gärtner warten sie, aber der Küster ist schon da. Er will wissen, wie viele Stühle er für die nächsten Verwandten aufbauen soll. Es ist 10 Uhr. Um 2 findet hier in der Kirche St. Johannes eine Beerdigung statt.
Und die Staffelei brauchen wir. Ja.
Karin Feddersen hat die Kerzenhalter und Lorbeerbäume schon mitten im Kirchenraum platziert und auch die metallenen Gestelle für die Blumenkränze bereitgelegt. Hier noch ein Ständer, dort noch ein paar Zentimeter hin und her geruckelt. Immer wieder tritt sie ein paar Schritte zurück, um das Gesamtarrangement zu betrachten. Soweit das schon geht, ohne die Kränze, ohne die Staffelei und ohne das Foto des Verstorbenen.
Wir versuchen das immer ein bisschen nett zu machen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Familie, dass es schön war.
Keine Frau, keine Kinder, nur ein Bruder und 2 Nichten. Der Verstorbene, wir nennen ihn Janni Petersen, hat kaum Familie gehabt. Ein alter Herr, 88, plötzlich umgefallen beim Mittagessen. Immerhin war er nicht allein, er war bei Freunden zu Besuch. Die Bestatterin kramt in ihrer Wunderbox, so nennt sie den großen Karton mit den Tüchern und Engelchen und Glasständern. Von ganz unten zieht sie 2 Decken aus Samt hervor. Farbcheck.
Was findest du besser? Rot? Da war ja nicht... Ja, ist ja auch Jäger, ne? Fast grün gut.
Sie drapiert die grüne Decke auf dem aufrechten Ständer in der Mitte, auf den alle Kerzen hin ausgerichtet sind. Hier drauf platziert sie die schlichte rote Urne. Und das zeigt schon, das wird keine traditionelle, echte friesische Bestattung heute. Die meisten Führer wollen nämlich in einem Sarg unter die Erde. Ein Gabelstapler, der aussieht wie eine Dampflok. Pechschwarz das Blech, wie der Rauch, der hinten aus dem Auspuff qualmt. Der Fahrer schwitzt vor Konzentration. Kupplung und Gas arbeiten ungern zusammen. Sanftes Schalten, fast unmöglich. So kommt das tuckernde Gefährt mit dem nächsten heftigen Ruck dem Grabstein gefährlich nahe. Der liegt flach auf einem Stapel Europaletten im offenen Schuppen von Markus Thiessen. Der steht vorne am Stapel und winkt in dieser Sekunde energisch: Halt! Stopp! Lieber würde er selbst fahren, aber er kann gerade nicht. Arbeitsunfall, steifes Bein.
Warte mal, wollen wir mal da die Decke zwischen haben? Weil der grüne Gurt, der scheuert so und dann hast du da schon wieder... Dann scheuert der nämlich und dann macht grüne Streifen auf den Stein.
Der Führer Steinmetz humpelt um die Europaletten herum und ruckelt auf allen Seiten den Gurt zurecht.
Und dann muss ich das wieder... Zauberschleifen nachher.
Dieser Grabstein ist völlig anders als die, die überall auf deutschen Friedhöfen zu finden sind. Also kein hochglanzpolierter schwarzer Marmor. Nein, dieser hier ist aus hellem Sandstein, etwa 70 cm breit und 1,5 Meter hoch. Eine Stele mit abgerundeten Ecken. In der Krone oben ist eine Windmühle eingearbeitet. Naturgetreu, ausdrucksstark. Und darunter 2 längere persönliche Inschriften. Die eine ist schon 20 Jahre alt. Die andere hat Markus Thiessen gerade fertiggestellt. Es ist der Stein für das Ehepaar Brahren. Er schon lange tot und nun ist auch sie verstorben.
Das gibt es jetzt auch immer öfters, dass die das schon zu Lebzeiten als Ehepaar sogar beschließen wollen. Und das finde ich eigentlich auch ganz vernünftig. Wurde früher auch schon oft gemacht, dass man sich zu Lebzeiten über sein eigenes Denkmal Gedanken gemacht hat und das eben nicht den Nachfahren überlassen hat. Wie möchte man sein Leben verewigt haben und gerade wenn man nicht nur die Daten drin haben will, sondern ein bisschen was erzählen will oder Gedanken anregen will, dann sollte man das schon zu Lebzeiten machen.
Eine Mühle als Symbol für ein ganzes gemeinsames Leben. Heimatverbunden, fleißig, von der Kraft der Natur bewegt. Und jetzt baumelt das persönliche Denkmal der Brahens oben am Haken. Es wird auf einen Anhänger verladen und zurückgebracht auf den Niblumer Friedhof. Zurück zu den anderen redenden Steinen und ihren Geschichten.
Der Sturm umtost das Schiff, aber die See bewegt sich kaum. Eisschollen, so weit das Auge reicht. Aber Jens hat keine Zeit zu gucken. Ihm schlägt das Herz bis zum Hals. Er muss sich retten. Die ersten Männer klettern gerade über die Bordwand mit ihren paar Habseligkeiten. Sie müssen über das Treibeis fliehen, schnell. Das Eis wird dieses Schiff zerquetschen wie einen Käfer.
Dieses Schiff wurde als erstes zerquetscht, und zwar innerhalb weniger Minuten. Dann sind die auf das Schiff von dem Bruder, um auf der anderen Seite gleich wieder abzusteigen, weil auch dieses Schiff zerdrückt wurde. Dann sind die aufs dritte, das war der Engländer. Das hielt noch 3 Stunden. Das vierte war heil geblieben, es war auf einer Eisscholle gedrückt. Da saß man sicher, aber mit Segeln war auch nichts mehr. Jetzt gehen wir wieder zurück.
Wir sind immer noch auf Föhr. Jetzt auf dem Friedhof der St. Johanneskirche in Niblum. Und trotzdem mittendrin in der Geschichte des 11-jährigen Jungen Jens Jakob Eschens. Wir stehen vor einem dieser redenden Steine, einem Grabstein, der eine Geschichte erzählt. Und die Geschichten sind miteinander verbunden. So ist denn dieses zweite Schiff, das Jens im 18. Jahrhundert im Polarmeer verloren hatte, auf diesem Grabstein verewigt, vor dem wir stehen. Der Kapitän, der es damals führte und manchmal auch Kommandeur genannt wurde, hat es sich filigran auf seinen Grabstein meißeln lassen. Mit holländischer Flagge, festgemachten Segeln und dem Schiffsnamen im Heck. Schön deutlich lesbar.
Das hier war die Maria et Petronella und war in Amsterdam beheimatet. Dieser Kapitän galt als besonders fromm. In seinen Aufzeichnungen ist dann zu lesen, seine größte Freude war im Buch der Bücher zu lesen, also in der Bibel.
Volkert Knutten hieß der Mann und er hatte schon zu Lebzeiten alles für seinen Tod vorbereitet. Auch die Gestaltung seines Grabsteines, inklusive der 3 Heimatwimpel in den Toppen der Masten und der vielen Bibelsprüche, die er auch noch auf seiner Stele hat einarbeiten lassen. Föhrer waren und sind heimatverbunden und gottesfürchtig.
Für mich einer der schönsten Steine.
Nikkels Olufs ist der Kommandeur der Niblumer Friedhofsführungen. Mindestens einmal die Woche ist er unterwegs mit Badegästen, wie die Föhrer ihre Besucher nennen. Im Sommer hat er bis zu 60 Personen im Schlepptau, die alles wissen wollen über die 265 gut erhaltenen redenden Steine aus der Barock- und Rokoko-Zeit, also aus der Zeit, als die Föhrer zur See fuhren, auf Walfang vor Grönland oder aber zur Handelsschifffahrt auf allen 7 Weltmeeren.
Dann haben wir unten hier eine Buchstabenabkürzung. DSGGS. Dessen Seele Gott gnädig sei. Man wollte ja möglichst viel Text drauf haben.
Auf Föhr war damals, bevor die Badegäste kamen, schlecht Kirschen essen, sagt Olufs immer wieder. Das Leben auf der Insel war hart und karg. Die Männer mussten weg zum Geld verdienen. Als der kleine Jens zum Beispiel damals von der Föhrerstadt Wiek aus auf Walfang ging, Anfang März 1769, da brachen mit ihm 1200 weitere Föhrer auf. Kleine Segelboote transportierten die Männer und Jungen damals Jahr für Jahr im Frühjahr nach Amsterdam. Von dort aus heuerten sie auf den Walfangschiffen an und kamen erst im Herbst auf die Insel zurück. Wenn sie zurückkamen, heißt das, denn viele blieben auf See. Walfang war blutig und gefährlich. Mit kleinen Schaluppen, also Ruderbooten, setzten die Männer damals den Meeresriesen nach. Olufs wechselt in seine Muttersprache, Friesisch.
Wander an Mann und Geburt Sturf. Wander ein Kommandeur, wie er hier mit Tüss nehmen. Dann wurden sagt ihr mal, die Kämmerlich und Bord.
Wenn ein Kommandeur an Bord starb, sagt er, dann nahm man ihn mit nach Hause. Man baute einen Sarg, denn Zimmerleute waren ja an Bord. Wer aber nicht so viel Geld hatte, der wurde über Bord gekippt. Aber schön war das nicht, fügt Olufs hinzu, für keinen. Schön war es, die Toten würdig zu verabschieden, so wie es auf der Insel Brauch war und heute noch ist.
Moin.
Beerdigungen auf Föhr sind blumenreich. Der Gärtner ist jetzt auch da. Er schleppt Kränze und prächtige Topfblumen heran. Die Einheimischen mögen Rosen, besonders in der kalten Jahreszeit.
Und jetzt ist immer, wer war am nächsten verwandt, dass der den richtigen Platz bekommt. Nicht, dass die Ehefrau hinten weit weg vom Verstorbenen quasi ist. Muss alles bedacht werden.
Fluch und Segen kleiner Gemeinschaften. Auf Föhr wissen alle immer alles über jeden.
Wie ist er noch?
Karin Feddersen delegiert also, Hans-Werner Feddersen schaut und schleppt und zieht Kränze und Töpfe immer wieder hierhin und dahin.
Wir haben schon eine Beerdigung gehabt mit 16 Kränzen. Und dann weißt du wirklich nicht mehr, wohin mit den Blumen, ne?
Heute sind es nur zwei große Kränze und die Topfblumen. Bestatter Feddersen legt die Schleifen glatt, damit alle Namen gut zu lesen sind.
Wenn man ihn nur gekannt hat, wäre ihm das bestimmt alles viel zu viel.
Janni Petersen wollte es wohl so. Wenig Familie, wenig Freunde und jetzt auch noch nicht einmal die üblichen 6 Nachbarn als Sargträger.
Manchmal denke ich, wenn wir so eine Trauerfeier haben, wo du sagst so, oh, da kommen ja bloß 10 der Arme oder so. Und dann, wenn man dann da drin sitzt und diese Stimmung spürt, dass man dann das Gefühl hat, ach, eigentlich ist das auch schön. Das ist so nah, ne? Aber ein paar Jäger werden ja kommen, ne? Denke ich.
Der Bestatter wird die Urne aus der Kirche tragen.
Du bist schon nicht so gau, wenn du nachher loslöpst, ne?
Ne.
Der Küster wünscht sich, dass Feddersen beim Raustragen langsam gehen möge mit der Urne, denn er müsse das Geläut ja anschalten und dann noch die Tür aufschließen. Die muss zu sein bis zum Schluss, sonst stehen plötzlich Badegäste da. Die kennen keine Totenruhe, die wollen die Kirche besichtigen, am liebsten Tag und Nacht.
Bevor wir jetzt weitergehen, mein wachsames Auge hat ein paar Leute gesehen, die noch nicht bezahlt haben.
Friedhofsführer Olofs bittet zur Kasse. Den Abstecher in die Kirche lässt er heute aus. Er respektiert die Totenruhe und will selbst nachher zur Beerdigung. Janni Petersen war ein Jagdkamerad, wenn nicht gar ein Freund. Zwischen den Gräbern kommt uns ein Bagger entgegen. Ein Gabelstapler mit Raupenfahrwerk. Und der Fahrer ist derselbe Mann, der vorhin noch mit dem uralt Gabelstapler des Steinmetzes gekämpft hatte. Bonzo, wie ihn alle nennen, ist Niblums Totengräber. Er will den frisch gravierten Grabstein mit der Mühle drauf wieder einsetzen.
Ja, ich sag mal hier alles, mal das Hohl, mal eben, mal das Tag, räume das Tier noch auf.
Er kümmert sich hier um alles, gräbt die Löcher, schaufelt sie wieder zu, nimmt die Steine ab. Wie viele Leute wohl nachher zum Begräbnis kommen? Normal, sagt er, aber was heißt das auf Föhr schon normal? Er grinst und erinnert sich an die erste Beerdigung, die der neue Pastor aus Mecklenburg und seine Frau hier gehalten haben. Das war vor 2 Jahren.
Ja, 20 Leute. Ich sag, da kommen 100. Ja, dieses Mal. Nee, ich sag, jedes Mal. Also wenn Hiesing sterbt, da kommt, ach, der Haushalt, wo dann Thomas Ehner stört.
100 Leute bei jeder Beerdigung. Der Pastor konnte es kaum glauben. Aber wenn auf Föhr ein Einheimischer stirbt, dann kommt aus jedem Hause mindestens einer, so gehört sich das. Und wenn der Tote in der Feuerwehr, dem Ringreiterverein oder bei den Landfrauen war, dann schicken die alle eine Abordnung, erzählt Bonzo weiter, der eigentlich Jürgen Jürgensen heißt. Da kommen schnell mal 400-500 Leute zusammen. Und dann ist die Kirche auch ruckzuck gerammelt.
Ja, wenn man so beten was ist, dann nützt das doch nichts, ne?
Trauerarbeit in der Nachbarschaft. Eigentlich will der Küster vor der Beerdigung noch eben nach Hause, Mittagessen. Aber ein Schwätzchen mit der Witwe, die nach dem Grab ihres Mannes schaut und sonst niemanden mehr hat, das gehört auch zu seinen Aufgaben, findet er. Arno Hansen ist damit groß geworden. Als Junge haben sie ihn, wie alle anderen Konfirmanden auf der Insel auch, durchs Dorf geschickt, wenn einer gestorben war. Von Haus zu Haus ging er und sagte,
der Angehörigen lauten Kröten, D&D ist inschlappen, so dass sie es wussten.
Die Angehörigen lassen grüßen. Der und der ist eingeschlafen, sodass sie es wussten.
Und wenn ein Kind ein Tus wäre, haben wir uns zu Kriet mit, dann haben wir ein Krütz an der Tür gemacht. Dann wusste jeder, in Dörp ist einer inschlappen.
Wenn niemand zu Hause war, malten die Kinder ein Kreidekreuz auf die Tür und bekamen später einen Groschen. Noch so ein alter Führerbrauch, der jetzt allerdings Telefon und Facebook zum Opfer gefallen ist. Die Nachbarn kümmern sich aber auch heute noch. Trost spenden, da sein und manchmal den Hinterbliebenen eine Suppe kochen. Arno Hansen schaut über den Friedhof. Die Alten, sagt er, haben noch an ihr Ende gedacht.
Wir haben bei uns in Dörp zum Beispiel so einen Lütje Fußweg, mitten dort ganze Dörp geht. Und da hat uns so ein ungeschriebenes Gesetz für früher, die schon so breit frischneiden waren, dass da ein Sarg langs tragen waren konnten.
Bei ihm im Dorf führt ein schmaler Fußweg hinten durch die Gärten an den Häusern entlang. Und es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass der immer so breit freigeschnitten werden musste, dass man einen Sarg hindurchtragen konnte.
Hier haben wir unser Auto. Da haben wir inzwischen der Ort, das ist ja immer.
Der Leichenwagen steht im Schuppen. Ein pechschwarzer Mercedes, Spezialanfertigung. Mit dem fährt Hans-Werner Feddersen nicht einfach so spazieren. Die Laderaumklappe öffnet sich hydraulisch.
So. Hier haben wir immer alles. Wenn doch mal irgendwo ein Unfall passiert oder irgendwie, dann plötzlich oder in der Nacht irgendwas passiert, dann haben wir hier immer alles, was wir doch für die Bergung brauchen. Das ist bei uns nun Gott sei Dank nicht so oft.
Den Notfallsarg hat er allzeit an Bord, erzählt er. Falls mal ein Unfall passiert oder es nachts schnell gehen muss. Meistens ruft die Polizei aber seinen Kollegen in Wieg an. Die Bestatter haben sich die Dörfer aufgeteilt. Und die Beerdigung. Sie sind zu dritt, allesamt Tischler mit eigener Werkstatt.
Und hier haben wir unsere Särge.
Bestattungen machen alle aus Tradition noch nebenbei mit. Nicht mehr mit selbstgebauten, sondern mit Särgen aus der Sargfabrik.
Die Waben sind jetzt einfache Särge. Die sind bloß für das Krematorium nach Flensburg. Da fahren wir die Leute dann bloß in Erschanden. Und hier innen sind ja eben verschiedene, dass man sich dort überzeugen kann.
Oben die einfachen Särge fürs Krematorium, unten die höherwertigen Modelle fürs Grab. Eiche geht gut, erzählt Feddersen. Urnen nicht. Nee. Er muss ganz hinten ins Kabuff in die Ecke krabbeln, um überhaupt eine zeigen zu können.
Bei uns ist das ja noch, dass wir die meiste Zeit noch mit der Sarg in Hus kamen. Und dass dann zu Hus marken, dass der Verstorbene einmal zu Hus noch ankegen war, bevor wir dann damit die Liegenhalle fahren.
Feddersen und seine Kollegen, sagt er, kommen mit dem Sarg noch ins Haus. Dort bahren sie die Verstorbenen auf. Dann erst fahren sie im Konvoi zur Leichenhalle. Jedes der drei Führerkirchspiele hat eine eigene. Karin Nicholson arbeitet im Kirchenbüro im Pastorat von St. Johannes. Es liegt der Niblumer Leichenhalle quasi gegenüber. Das Haus der Toten ist hier ein rotes Backsteingebäude mit Reetdach und zwei elektrischen Lampen. Karin Nicholson ist die Herrin über die Schlüssel. Zumindest, wenn die Lampen aus sind und die Leichenhalle leer, wie gerade jetzt. Es sind nur ein paar Schritte. Einmal über die Straße.
Also wer hat Haus dem, ne? Ob Haus dem habe ich nicht. Und dann können wir hier ihn. Und da können wir ihn, ja, Tevrasalon.
Zwei Liegeplätze gibt es in Niblum, erzählt sie. Es ist kalt hier drin, die Böden sind gefliest und es gibt keine Heizung. Die Bestatter bringen die Verstorbenen her und betten sie um in den Kühlsarg. Im Sommer kommt eine Glasscheibe über sie. Schneewittchensarg nennen die Einheimischen das dann.
Oder Verwandtschaft kommt mehr. Oder
die Trauerfamilie bekommt einen Schlüssel und der Küster macht draußen die Lichter an. Zur Ehrung des Toten. Die Dorfbewohner wissen dann Bescheid, von wem sich hier Angehörige, Freunde und Nachbarn in Ruhe verabschieden.
Also ich kann nur bloß verteilen von meinem Fuhrmann. Hat hier so scrollert, dass er gestorben ist, als hat hier ihn. Und da fragt man mal, Gott, ich sehe, wo ist Inka? Und das hat
ihre älteste Tochter musste so weinen, als ihr Opa starb. Und sie hatte sich ganz allein in die Leichenhalle geschlichen, erzählt Nicholson. Oha, sie hat auch noch nie einen Toten gesehen, wenn das mal gut geht. Aber als Karin mit ihrem Mann hierher kam, da saß Inka ganz ruhig am Sarg an Opas Seite und strich ihm über die Wange.
Nur wie ich das Opa nehmen, pin mir her und haben das gut gemacht.
Jetzt weiß ich, dass Opa keine Schmerzen mehr hat und dass es ihm gut geht. Abschied nehmen ist wichtig, sagt Karin Nicholson beim Rausgehen. Wir Führer machen das auf unsere Art und Weise. Ein paar Schritte weiter ist Nichols Olofs noch immer mittendrin in seiner Friedhofsführung und auch schon wieder in einer neuen Geschichte.
Der Mann schaut glücklich auf seine Frau hinunter. Sie liegt im Bett, verschwitzt von der Anstrengung der Geburt. Sie hält ihm ihr erstes gemeinsames Kind entgegen. Ein Junge. Seine Eltern, Simon Tückis Groth und Askel, sind seit vielen Jahren verheiratet. Er ist erfolgreicher Walfänger und später auch Kapitän eines Handelsschiffes. Im Familienleben jedoch meint es der Herr nicht so gut mit den beiden. Ihr gemeinsames Glück stirbt 5-mal hintereinander im Mutterleib. Dieser Junge aber soll leben. Groth beginnt, Tagebuch zu führen.
Seine erste Eintragung ist: Heute hat meine liebe Frau mir einen gesunden Sohn geschenkt. Die zweite Eintragung war der Taufspruch. Dieses Kind soll unversehrt bleiben. Aus einem Werk von Paul Gerhardt.
Wir stehen vor dem reich verzierten Stein von Simon Tückes Groth. Sein letztes Schiff ist darauf. 2 Bibelsprüche, all seine Daten, die seines Sohnes und die der Ehefrau. All seine Dankbarkeit in Stein gemeißelt.
Der Spruch war gut. Das Kindlein wurde 91.
Aber die Mutter, so geht die Geschichte weiter, stirbt, als der Junge 6 Jahre alt ist. Was nun? Der Vater muss auf See, davon leben sie. Und Verwandte hat er auch für keine. Also heiratet Groth wieder, noch bevor das Trauerjahr um ist. Ein Affront. Der Pastor ist entsetzt.
Wie das ausgegangen ist, wissen wir nicht. Aber als seine Frau starb, kommen Sie jetzt wieder auf die andere Seite.
Die Besucher umrunden den Stein. Auch die Rückseite ist beschriftet. Groth hat, wie viele andere Führer auch, dort weitergeschrieben. Ein Denkmal für seine erste Ehefrau.
Diese Darstellung, die wir hier haben, gibt es in ganz Deutschland nicht normal. Hier sitzt die Verstorbene im Himmelssaal. Neben ihr sitzt Gott, hält ihre Hand und überreicht ihr mit der anderen die Krone des Lebens, die wir da hinten gesehen haben. Mehr kann man jemand nicht ehren.
Olufs verneigt sich fast. Frauen bekamen auf Föhr keine Denkmäler, auch keine eigenen Grabsteine, nur ganz, ganz selten. Alles war auf die Männer, die Familiengründer, die Geldverdiener ausgerichtet. Und weil Frauen und Männer früher jünger starben als heute, mussten sie auch häufig mehrmals heiraten. Die Frauen, damit sie nicht ins Armenhaus mussten, die Männer, damit jemand ihre Kinder großzog, wenn sie auf See waren. Aber wer liegt nun eigentlich wo und mit wem zusammen auf dem Friedhof? Das ist nicht überliefert, auch wenn auf den Steinen oft alle Ehefrauen aufgeführt sind und alle Kinder.
Zum Beispiel der Kapitän dort oben, 4-mal verheiratet und mit allen 4 Frauen Kinder. Kinder waren so wichtig, denn sie waren die Altersabsicherung. Es gab keine Versicherung. Also ein leichtes Leben war das nicht. Und das haben nur wenige geschafft. Zu diesen Steinen gehören grundsätzlich große repräsentative Häuser. Man hat damals schon gezeigt, was man hat und was man kann.
Markus Thiessen beugt sich über den roten Stein. Er arbeitet am Einflugloch für den Bienenstock. Die persönliche Note auf diesem Grabmal. Gebrannter Granit mit Findlingscharakter, so beschreibt er ihn in Steinmetzsprache. Klassische Grundform. Es soll noch eine persönliche Inschrift drauf, wenn die Auftraggeber versterben. Auch auf Föhr gibt es diese schwarz glänzenden Grabsteine auf den Friedhöfen. Und es ist Thiessen zu verdanken, dass die Föhrer vermehrt auch persönliche Grabsteine in Auftrag geben. Auch wenn sie weniger Geschichten erzählen als die historischen Vorbilder.
Also, dass ich jetzt einen als absoluten Lieblingsstein habe, kann ich nicht sagen. Es gibt einige, die handwerklich einfach gigantisch sind, wo man genau sehen kann, da wurde mindestens ein halbes Jahr dran gearbeitet oder noch länger. Wo man sagt, wow, würde ich auch mal gerne haben, so einen Auftrag. Nicht? Aber nee, einen Lieblingsstein so kann ich nicht sagen. Das sind viel zu viele, die ihre eigene Klasse haben.
Thiessen zieht den Hut vor den Alten, die ohne Pressluft, ohne Elektrowerkzeuge auskommen mussten.
So ein Kommandeurstein hatte schon den Wert von einem Einfamilienhaus. Wenn man das so 1:1 umrechnet, konnte man damals auch ein Haus verkaufen. Ja, insofern bin ich spottgünstig zurzeit.
Ein Grabstein so teuer wie ein ganzes Haus. Warum haben die alten Führer so viel Geld dafür auf den Tisch geblättert? Geld, das sie sich mühsam vom Munde absparen und über lange Jahre hinweg abstottern mussten.
Da gibt es verschiedene Aspekte. Aber die Leute waren ja viel, viel gläubiger als heutzutage. Und das war auch ein Stück weit Dankbarkeit, dass man so ein tolles Leben hat leben dürfen. Dann war es schon Stolz auf das Geschaffene. Und dann wollte man das halt auch seinen Kindern und Kindeskindern in bleibender Form mitteilen. Seht her, da hat es begonnen, da kam unser Wohlstand her.
Deshalb auch die langen Textreihen, murmelt er dann noch und wendet sich wieder dem Bienenstock auf dem Grabstein zu. Lange Textreihen, die wird es auf Janni Petersens Stein wohl nicht geben. Auf dem Weg zur Beerdigung denkt Nichols Olufs daran, wie er seinen ersten Toten gesehen hat. Er war 6 Jahre alt. Damals wurden sie noch zu Hause aufgebahrt und alle kamen hin, um sich zu verabschieden. Am dritten Tag trugen die Nachbarn den Sarg nach draußen. Alle gingen mit zum Friedhof. Vorweg die Konfirmanden, Beerdigungslieder singend. Das Pferdefuhrwerk zog den Sarg. Dann folgte die Familie und alle Nachbarn. Alle im besten Zeug.
Ich weiß noch, dass wir Schuljungen, die Konfirmanden, Skurve, wenn der Lick dann durch die Tor abging, Salon, Leute, bitte hier ungefähr her wir.
Als Konfirmanden mussten sie die Glocke läuten, wenn der Auszug aus dem Dorf begann. Und zwar so lange, bis alle an der Kirche angekommen waren. Von Witzum, wo er wohnte, bis nach Niblum, das war eine gute Dreiviertelstunde. Heute schaltet der Küster in der Kirche das Geläut an, elektrisch. Nur die dunkle Glocke ruft zur Beerdigung. Es ist 2:15. Längst sitzen die Führer, die Janni Petersen Geleit geben wollen, still auf den Kirchenbänken. Manche sind schon seit einer Stunde da. Abschied nehmen braucht Zeit. Außerdem will man ja auch einen Platz haben. Pastor Busch ist gerade durch das Seitenschiff hereingekommen und setzt sich leise ganz vorne in eine der Bänke.
Mich bewegt das, ich finde das toll. Also, dass der Tod hier noch zum Leben dazugehört. Und die Leute wissen auch, weil wir eben auf der Insel sind und auf Dörfern leben, wissen immer sehr genau, wie es den Nachbarn geht oder nicht geht. Also, dass einer schlecht ist, wie das hier so schön heißt, der ist gar nicht gut, heißt das dann immer.
Die Kirche sieht schön aus. Die Kerzen leuchten, die Blumen blühen und das Foto des Verstorbenen gleich neben der Urne ist auch aus der hintersten Reihe noch gut zu erkennen. Etwa 40 Leute sind gekommen, um diesem zurückgezogenen Menschen die letzte Ehre zu erweisen. Die Jäger in ihren grünen Westen und Jagdhosen. Ein paar haben ihre Jagdhörner dabei.
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Auf dem Weg nach draußen teilt sich die Trauergemeinde. Die Angehörigen folgen der Urne bis ans Grab, wo der Pastor noch ein paar Worte spricht. Alle anderen halten in kleinen Gruppen Abstand. Die einen mehr, die anderen weniger, wie Planeten auf ihrer Umlaufbahn. Der Augenblick am Grab, der gehört der Familie. So lebt man das auf Föhr.
NDR Info, die Reportage. Sie hörten eine Sendung von Elin Rostek-Hinrichsen. Redende Steine und friesische Bräuche. Bestattungskultur auf der Insel Föhr. Technik Katrin Nebe. Produktion Rita Klostermann. Redaktion Florian Breitmeier.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.